Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Ich freue mich, wieder zu Hause zu sein. Die letzten 5 Wochen war ich unterwegs in Gemeinden in Deutschland und in der Schweiz. Und ich habe wieder festgestellt, wir leben schon in einer speziellen Zeit. Diese Corona-Pandemie fordert doch sehr heraus. Letztes Wochenende war ich in einer Gemeinde, normalerweise 1000 Besucher pro Gottesdienst, aber nur 50 dürfen kommen. So, wir dürfen wenigstens unsere Möglichkeiten hier ausnützen, die wir haben, und da dürfen wir wirklich dankbar sein. Amen. Okay, ich habe ein spezielles Thema heute Morgen, lebe ohne Sünde. Und ich habe hier ein fröhliches Bild genommen, das wird die ganze Zeit an der Wand stehen, weil ich glaube, dass dieses Thema kein schweres Thema sein muss. Das kann ein freudiges Thema sein. Und wir sind ja immer noch im Buch Daniel, und dort möchte ich Daniel Kapitel 5 nicht vorlesen, sondern das ganz kurz berichten, weil das ist die Grundlage dieser Botschaft. Daniel Kapitel 5, lebe ohne Sünde. Ich sage es vielleicht auch mal so, im heutigen Predigttitel ist die Ermutigung verpackt, ein Leben ohne Sünde zu leben. Die Geschichte in Daniel Kapitel 5, da geht es um den König Belsazar. Der König Belsazar fiel in einen gotteslästerlichen Machtrausch. Dieser Belsazar war übrigens der Enkel von Nebukadnezar. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Nebukadnezar hat erlebt, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wir kennen die Geschichte vom Feuerofen. Er hat erlebt, dass es einen mächtigen Gott gibt. Belsazar hat das mitbekommen. Das mal als Grundlage, wenn wir dieses Handeln von Belsazar anschauen. Ich lese zunächst einmal nur einen Vers, und zwar aus Daniel Kapitel 5, Vers 23. Du hast dich über den Herrn des Himmels gestellt und dir die heiligen Gefäße holen lassen, die aus seinem Tempel stammen. Dann hast du mit den führenden Männern, mit deinen Frauen und Nebenfrauen Wein daraus getrunken und Loblieder auf deine Götter angestimmt. Dabei können diese Götter weder sehen noch hören. Sie begreifen nichts, weil sie aus Silber und Gold, aus Bronze und Eisen, aus Holz und Stein gemacht sind. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht ehren. Den letzten Satz wiederhole ich noch einmal. Aber den Gott, der dein ganzes Leben in seiner Hand hat und deine Schritte lenkt, ihn willst du nicht hören. Wir müssen uns Folgendes vor Augen halten. Das persische Heer steht vor der Stadt und im Palast findet ein ausschweifendes Fest statt. Also draußen ist Krieg und drinnen dieses Fest. Belsazar will mit diesem Bankett seinem Ansehen besonderes Gewicht verleihen. Doch nicht nur durch üppiges Leben, sondern durch den Missbrauch der geraubten Jerusalemer Tempelgefäße spricht der König sich das Todesurteil. Dabei wurden die heiligen Geräte, die als Kriegsbeute in Babylon waren, bewusst besudelt und Gottes Name verhöhnt. Was war die Sünde von Belsazar? Belsazar hat ganz bewusst den lebendigen König durch sein Handeln verhöhnt. Er hat sich über Gott gestellt. Und wenn wir das hören, meine ich, da klingeln alle Glocken. Der Teufel, dieser eigentliche Lichtsengel, der Chef der Anbetung, hat sich über Gott gestellt. Diese Sünde, sich über den Herrscher von Himmel und Erde zu stellen, hat auch Belsazar durch sein Handeln wiederholt. Belsazar hat den Gott, welchen Nebukadnezar einst in seinem Erlass pries, bewusst vergessen und aufs Fürchterlichste entehrt. Durch sein Wissen, dass es einen lebendigen Gott gibt, durch sein Wissen, dass es einen Gott gibt, der sich dem König Nebukadnezar gezeigt hat, war diese Schuld noch bewusster, noch direkter und noch klarer. Ich stelle mich über Gott. In Galater 6, Vers 7 sagt die Bibel, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Das galt damals, das gilt heute. Und es ist erstaunlich, als dieses Fest so ablief, die Verunehrung des Namen Gottes, diese Besudelung, passierte Folgendes. Plötzlich, und ich kann mir vorstellen, das war ein gruseliges Szenario, mitten in dieser Orgie. Plötzlich erscheint eine Hand, nur eine Hand, und fängt auf der getünchten weißen Wand an zu schreiben. Plötzlich schrieben Finger wie von eines Menschenhand auf die weiße Wand des Festsaals. Und was passierte? Angst erfasste Belsazar. Er wurde nicht von Umkehr erfasst. Er wurde nicht von Buße erfasst, sondern Angst erfasste diesen Mann. Bis heute lästern Menschen den Namen Gottes und spucken auf ihn. Da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das passiert auch jetzt. Menschen meinen, dass das immer gut geht. Aber ich sage dir eins, manches geht lange gut, aber es geht nicht gut zu Ende. Die Schrift bringt Belsazar zum Entsetzen und er ruft seine Experten zusammen und er verspricht ihnen, dass sie, wenn sie dieses Rätsel lösen, diese Schrift lösen, was das zu bedeuten hat, wenn sie das schaffen, werden sie zum drittmächtigsten Mann des Staates. Also das war schon eine verlockende Sache und ich glaube, diese Experten haben alles versucht, um das herauszufinden. Aber neben der Macht Gottes wird ihnen ihre Ohnmacht hier schon offenbar. Und mitten in diesem Szenario von Angst und Schrecken, von was bedeutet das auf der Wand, mittendrin, erscheint die Königsmutter im Festsaal. Sie bringt den vergessenen Daniel ins Spiel. Dieser Mann, der einen direkten Kontakt zu Gott zu haben scheint. Sie bringt ihn ins Spiel, der einst Nebukadnezars Träume deutete und hohes Ansehen und hohe Ämter begleitete. Bemerkenswert ist, welchen Ruf Daniel immer noch genießt. Und zwar in Vers 11, 14 heißt es, den Geist der heiligen Götter hat er. Das war sein Ruf. Und jetzt erscheint er. Belsazars Zeit ist um. Gott hat sein Urteil gefällt. Aber indem er es nicht einfach vollstreckt, und jetzt passt gut auf, indem er es nicht einfach vollstreckt, sondern offenbart, bietet er noch eine winzige Chance zur Umkehr. Gott hat Belsazar nicht einfach vernichtet, sondern er hat ihm etwas offenbart. Er hat ihm eine kleine Chance gegeben, doch noch, ich sag's mit meinen Worten, die Kurve zu kriegen. Daniel tut das im Auftrag seines Gottes, in aller Offenheit und in aller Schonungslosigkeit. Was stand an dieser Wand? Mene, mene, tekel, upasin. Diese vier aramäischen Wörter sind vernichtend. In Daniel 5, Vers 26, 27, 28 lesen wir, was sie bedeuten. Erstens, gezählt bedeutet, Die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Zweitens, gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Was hat Belsazar gemacht mit diesem Fest? Er hat seiner Persönlichkeit Gewicht geben wollen. Ich bin größer, wichtiger als Gott. Und was war Gottes Urteil? Zu leicht befunden. Zu leicht befunden. Drittens, und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Medern und Persern gegeben. Weil Belsazar sich gegen den heiligen Gott erhob, wird er erniedrigt werden. Er macht in seinem Leben die Rechnung ohne Gott. Und so erntete Belsazar schlicht und einfach das, was er gesät hat. Er hat vor Gott nichts in die Waagschale zu werfen. Er war zu leicht, um es mit diesem Bild zu deuten. Hätte Belsazar sein Herz gedemütigt, hätte sein Leben vor Gott Gewicht bekommen. Deswegen die Chance durch die Offenbarung war da. Ich denke an einen Judas im Garten Gethsemane. Ich sehe ihn beim letzten Abendmahl. Und ich sehe, wie er auf Jesus zugeht. Und selbst bei diesem Zugehen auf ihn, um ihm den Kuss zu geben, hatte Judas die Chance, umzukehren. Denn der ihn zum Umkehren verleiten könnte, helfen könnte, stand vor ihm. Und wir wissen, das Ende war nicht gut. Belsazar geht auf Gottes Ruf nicht ein und erlebt den nächsten Morgen nicht mehr. Und das ist erstaunlich. Es nützt ihm nichts, den vergessenen Propheten zum drittmächtigsten Mann zu machen. Und ich sage das hier auch in aller Deutlichkeit. Religiosität nützt dir nichts, sondern nur eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Amen. Nur eine Heilung durch ihn. Nur eine Wiederherstellung durch ihn. Denn die Bibel sagt klipp und klar, der Sünde Sold ist der Tod. So sagt es Paulus in Römer 6, Vers 23. Das ist diese Geschichte von Belsazar in Daniel Kapitel 5. Und jetzt zu uns heute Morgen hier in Bad Säckingen. Lebe ohne Sünde. Ich möchte einige Gedanken mit uns teilen, um das Thema deutlich zu machen. Erstens, was bedeutet das Wort Sünde? Das Wort Sünde kommt aus dem Griechischen und wurde im Bogenschützensport verwendet. Hat ein Schütze das Schwarze nicht getroffen, sagte man, er hat gesündigt. Er hat das Ziel verfehlt. Dieses Wort wurde in den Olympiaden bei den Bogenschützen in Griechenland und so weiter verwendet. Der Pfeil ging daneben, du hast gesündigt. Du hast das Ziel verfehlt. Gottes Ziel für den Menschen ist nicht Knechtschaft. Gottes Ziel für den Menschen ist nicht Tod, wie ein Belsazar es erleiden musste. Sondern Gottes Ziel für den Menschen ist Leben. Ist Leben. Gottes Ziel für das menschliche Leben war und ist ein Leben, nicht nur einfach Leben, sondern ein Leben im Überfluss. Halleluja, im Überfluss. In Sünde zu fallen war nicht Gottes Plan, sondern Liebe zu Gott aus freien Stücken. Das war Gottes Plan. Deswegen hat Gott den Menschen zur Krone der Schöpfung gemacht, ausgestattet mit einem freien Willen. Das ist der Unterschied zum Tier. Du hast einen Willen zu sagen, ja Gott, ich lade dich ein in mein Leben. Ich möchte mit dir zusammen Beziehung haben, mit dir zusammen leben, mit dir zusammen durchs Leben gehen. Mit seinem freien Willen steht es dem Menschen offen, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Leider hat sich der erste Mensch gegen Gott entschieden und so kam Sünde und Tod in diese Welt. Sünde und Zielverfehlung. Deshalb kam Jesus in diese Welt, um uns von der Macht der Sünde und der Verdammnis zu befreien. Er hat uns wieder die Tür zu Gott geöffnet. Halleluja! Jetzt könnte man jubeln. Halleluja! Er hat die Tür geöffnet. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den Preis für die Sünde bezahlt und eine Gerechtigkeit für uns erworben, die vor Gott besteht. Deshalb kann Jesus selber sagen, der Dieb, der Teufel kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bring Leben und Leben im Überfluss. Halleluja. Johannes 10, Vers 10. Ist das nicht gewaltig? Gewaltig, gewaltig. Zweitens, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Wir haben erstens festgestellt, Sünde ist Zielverfehlung. Das ist die Bedeutung. Gottes Ziel war Leben für dich. Amen. Zweitens, ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Wenn das allgemeine Volk an Sünde denkt, dann denkt sie, naja, ich habe da mal meinen Chef beschissen. Ich habe ein paar Bleistifte geklaut. Ich habe meine Frau belogen. Ich habe meine Schwiegermutter geärgert. Whatever. Man stellt sich so einiges unter Sünde vor. Aber all diese Dinge, die manche Kavaliersdelikte nennen, all diese Dinge sind nur Folge von der eigentlichen Sünde. Deswegen diese zweite Überschrift. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Ich möchte mal lesen, was Jesus gesagt hat in Johannes 16, Vers 7 bis 11. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer, der Heilige Geist, nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und jetzt kommen die entscheidenden Verse. Und ist er erst gekommen, dieser Heilige Geist? Er ist da. Amen. Sind wir uns da einig? Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Belsazar, seine Sünde war, sich über Gott zu stellen und damit auszudrücken, ich glaube nicht an seine Macht. Ich bin mächtiger. Die Sünde des Teufels war, sich über Gott zu stellen. Und das war das Angebot an den Menschen. Aber wir lesen mal weiter. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Halleluja. Denn ich darf zum Vater gehen, auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Wow. Schau. Ja, man kann ihn nur preisen, man kann ihn nur preisen, aber es kommt noch besser. Hier nun drei ganz wichtige Feststellungen. Erstens, Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Zweitens, die Gerechtigkeit Jesu hat vor Gott Bestand gehabt und ist nun unsere Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wow! Und der Teufel ist bereits gerichtet und besiegt. Ich habe es mit einem besiegten Feind zu tun. Halleluja, halleluja. Ich habe hier ein Zitat. Ich finde das so super. Das musst du dir aufschreiben oder dir einfach merken. Wer der Sünde dient, gehorcht einer Regierung, die es gar nicht mehr gibt. Noch einmal, der Satz ist so stark. Wer der Sünde dient, gehorcht einer Regierung, die es gar nicht mehr gibt. Amen. Weißt du, es heißt so deutlich, Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist, besiegt ist. Jesus hat ihn entwaffnet und öffentlich bloßgestellt. Halleluja. Drittens, ein dritter Gedanke. Gott liebt die Welt und dich. Gott liebt die Welt und dich. In Johannes 3, Vers 16 bis 18 lesen wir Folgendes. Denn Gott hat die Menschen so sehr, Betonung, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, hier steht nicht Einzelne, nicht Spezielle, nicht speziell Ausgewählte, nein, jeder, der an ihn glaubt, der diesem Gott die richtige Stellung gibt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gewaltig. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Jesus kam nicht, um zu richten. Er kam, um zu retten. Was für eine Freudenbotschaft. Wie toll dieses Bild. Und dann kommt Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Wow, 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 wow. Hier steht nicht der, wo einen Bleistift gestohlen hat. Obwohl, das sollte man auch nicht tun, okay, dass wir uns da gleich richtig verstehen. Sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um diese eigentliche Sünde. Aber wenn du Jesus in dein Leben einlädst, ihn zum Herrscher deines Lebens machst, dann wird sich dein Leben verändern, gewaltig verändern. Und diese Überschrift, lebe ohne Sünde, wird Gestalt gewinnen in deinem Leben. Halleluja. Jesus starb für uns und konnte es auch, und konnte es auch, und konnte es auch, weil er ohne Sünde war. Noch ein Zitat. War Jesus ohne Sünde? Ja. Gott sei Dank. Denn sonst würden wir uns alle in der Hölle wieder treffen. Gott sei Dank war Jesus ohne Sünde und ist für uns gestorben und hat diesen Preis bezahlen können. Jesus kam nicht, um uns zu richten. Er kam, um uns zu retten. Richten tut sich der Mensch selbst, indem er nicht auf Gott hört. So, das mal zur Erklärung. Was bedeutet Sünde? Ich habe zwei Geschichten mitgebracht aus dem Neuen Testament. Diese Geschichten sind so köstlich, so speziell, so außergewöhnlich. In Johannes Kapitel 4 wird uns erzählt von einer Frau, einer Samariterin und einem Jakobsbrunnen. Was für eine Geschichte. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Die Jünger hat er einkaufen geschickt und er ließ sich an diesem Jakobsbrunnen nieder. Und das war nicht im Kernland Israel, sondern es war in Samaria. Und dort kam eine Frau an diesen Brunnen. Und Jesus macht etwas, was man normalerweise als Jude nicht macht. Er spricht sie an. Und Jesus durchbrach allein schon dadurch dieses ganze Thema Rassismus. Dieses ganze Thema Frauen zur damaligen Zeit, er sprach sie an. Und diese Frau, diese Samariterin, war so dermaßen überrascht. Du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine Samaritische. Problem eins. Zweites Problem, Frau. Eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will Und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst? Und ich würde es dir geben. Ist das nicht klasse? Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich herbekommen? Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Halleluja. Du, die Frau wurde immer neugieriger. Immer neugieriger. Und dann heißt es, damit, dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht wieder hierher komme, um Wasser zu holen. Bis dahin erstmal dieses Gespräch. Jesus sitzt dort am Brunnen. Und als diese Samariterin auf ihn zukam, wusste Jesus doch ganz genau, wer sie war. Er wusste ganz genau ihren Lebensstil. Er wusste ganz genau, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist. Und er wusste ganz genau, wie viel Hunger und Durst diese Frau hatte. Er wusste das alles. Aber er hat sie nicht an diesem Brunnen erwartet. Jetzt habe ich dich endlich. Jetzt kann ich dir endlich sagen, was Sache ist. Jetzt kann ich dir endlich mal einschenken. Nichts von dem. Sondern liebevoll verwickelt er diese Frau in ein Gespräch und macht ihr ein Angebot, ein herrliches Angebot. So ist Gott. Er kommt nicht mit Verurteilung, er kommt mit einem Angebot. Es ist erstaunlich. Und dann sagt Jesus an diesem Punkt, geh hin und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Kann man so ein heißes Thema noch liebevoller ansprechen? So ein heißes Thema. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwidert Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll. Und da mache ich diesen Sprung zu Vers 25. Aber bevor ich hier einsteige, Jesus hat auf liebevolle Art und Weise ihre Not gezeigt. Ihre Not gezeigt. Und diese Frau war sowas von überrascht. Sowas von überrascht. Und jetzt offenbart sich Jesus, Vers 25. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene Retter. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Und dann sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Wow. Wow. Wie gewaltig. Zunächst einmal diese Offenbarung über lebendiges Wasser. Wenn du es trinkst, wirst du satt werden in deiner Seele. Wirst du satt werden in deinem Geist. Wirst du Frieden haben in deinem Sein. Zuerst diese Offenbarung, dieses Angebot. Dann dieser Bereich der Sünde und der Not in ihrem eigenen Leben. Diese Suche nach eigentlichem Leben, was ihr Leben beschäftigte und sie von einem Mann zum anderen gehen ließ und jedes Mal enttäuscht, entsetzt und weiß ich was war und verletzt zurückgelassen wurde. Und jetzt steht Jesus hier. Und weißt du, was die Frau macht? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist es ja der Messias. Was für eine Geschichte. Lebe ohne Sünde. Lebendiges Wasser steht für ein neues Leben aus Gott. gewirkt durch den Heiligen Geist. Amen. Wir müssen von Neuem geboren werden, und zwar aus Wasser und Geist. Durch das Wasserbad des Wortes Gottes erkenne ich, dass ich Sünder bin und Gott brauche. Diese Erkenntnis schenkt der Heilige Geist. Gehe ich darauf ein, werde ich durch den Heiligen Geist von Neuem geboren. Halleluja. Lebendiges Wasser ist stark. Schau, Jesus nahm ihr nicht die Sünde. Hör gut zu. Jesus nahm ihr nicht die Sünde. Sprich, diesen Wunsch, es mit immer neuen Männern zu treiben. Nein, er machte ihr ein Angebot. In ihren Händen hielt sie ihre Lebensweise, es mit immer neuen Männern zu treiben. Wir würden es nennen Sünde. Stimmt's? Und jetzt kommt Jesus und macht ihr ein Angebot, lebendiges Wasser. Um das Neue zu nehmen, musst du das Alte loslassen. Haben wir das Bild? Das war das Angebot. Das war die Vorgehensweise von Jesus. Ist das nicht gewaltig? Er hat sie nicht abgestraft. Er hat nicht gesagt, gib endlich her, gib her, gib her, lass los. Nein, er hat ihr ein Angebot gemacht und er hielt ihr lebendiges Wasser hin. Und sie ließ ihre Vergangenheit los und sie griff nach diesem Wasser. Ist das nicht gewaltig? Können wir dieses Bild sehen? Die zweite Geschichte, die Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wurde. Wir lesen diese Geschichte in Johannes Kapitel 8. Und wir kennen diesen markanten Satz, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was für eine Geschichte. Die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin enthüllt Gottes Gerechtigkeit, die so ganz anders ist, als wir Menschen sie uns vorstellen können. Diese Frau wird vor Jesus hingestellt und die Pharisäer und Sadduzäer forderten ihn heraus. Diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Mose sagt, sie muss sterben durch Steinigen. Was sagst du? Und Jesus kniete sich hin, fing an, auf die Erde zu schreiben. Und die waren immer verrückter und wollten das unbedingt wissen. Sie wollten ihn ja in diese Falle locken. Und sie drangen auf ihn ein. Und dann, ich kann mir das richtig vorstellen, Jesus sitzt dort im Sand, währenddem er schreibt. Und er sagt diesen markanten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, bitteschön, der werfe den ersten Stein. Und dann schrieb er weiter. Ich habe mich oft gefragt, was hat er dort in den Sand geschrieben? Eine Möglichkeit ist, und das finden wir im Alten Testament, wo es heißt, die Abtrünnigen müssen in den Sand geschrieben werden. Und diese Pharisäer und Sadduzäer, die wussten ganz genau, was Jesus dort tat, denn sie kannten das Alte Testament. Und vielleicht erschienen ihre Namen im Sand und dann hörten sie diese Stimme. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen verschwand. Amen. Und jetzt stand Jesus plötzlich mit dieser Frau alleine da. Und er schaut diese Frau an. Ist keiner mehr da, der dich verurteilen will? Nein, es ist keiner mehr da. Dann verurteile ich dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Was ist der Unterschied zur ersten Geschichte? In der ersten Geschichte reicht Jesus dieser Frau lebendiges Wasser. In der zweiten Geschichte reicht er ihr eindeutig seine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Amen. Und was passiert? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Jesus war ohne Sünde, er hätte den Stein werfen müssen. Warum tat er es nicht? Weil er bereits hier auf dem Weg war, um für diese Frau den Preis am Kreuz auf Golgatha zu bezahlen. Halleluja. Ja, da gib mal einen Applaus unserem Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist so gewaltig. Der Frau am Jakobsbrunnen gab er lebendiges Wasser. Der Ehebrecherin sagte, du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Was glaubst du, was sie tat? Sie hatte soeben ihr Leben zum zweiten Mal geschenkt bekommen. Sie folgte Jesus nach aus unendlicher Liebe. Haben wir einen guten Gott? Macht's euch langsam an. Lebe ohne Sünde. Du wirst dir sagen, ja, wie soll das gehen? Es passiert mir doch immer wieder ein Fehler. Und vielleicht war ich schon heute Morgen nicht freundlich zu meiner Frau beim Frühstück. Ich komme zum nächsten Punkt. Könnt ihr noch? Und das ist der Punkt, der mich begeistert, der mich herausfordert. Haltet euch dafür. Punkt 6. Haltet euch dafür. Haltet euch dafür. In Römer 6, Vers 6 bis 8 beschreibt Paulus: Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Hast du Jesus eingeladen in dein Leben? Dann ist dein alter Mensch mit ihm gekreuzigt, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Halleluja! Halleluja! Es kommt noch besser. Römer 6, Vers 11. Und jetzt kommt Paulus an die Römer und er kommt auch zu uns. So auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Haltet euch dafür. Haltet euch dafür. Für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Ganz kurz. Wir wissen, dass das Kreuz und das Blutvergießen Sündenvergebung möglich gemacht hat. Stimmt das? Jesu Opfer hat es möglich gemacht. Paulus sagt in 1. Korinther 15, ohne die Auferstehung seid ihr noch in euren Sünden. Wir haben also einmal das Kreuz und wir haben einmal die Auferstehung. Es ist also das Blut, es ist aber auch die Auferstehung. Der Tod war notwendig, aber ohne Auferstehung erhalten wir kein Leben. Hier sind die zwei absoluten theologischen Eckpfeiler für das, was wir glauben. Erstens, Jesus ist gestorben. Er ist an meiner Stelle gestorben. Amen. Zweitens, am dritten Tag wurde er von den Toten auferweckt, um nie wieder zu sterben. Jeder, den Jesus während seiner Dienstzeit von den Toten auferweckt hat, ist wieder gestorben. Aber das hier war der Erstgeborene aus den Toten, der nie wieder sterben wird. Halleluja, Halleluja. Das sind zwei Absolutheiten. Vers 11 sagt, genauso real wie diese zwei Realitäten. Halte dich selbst der Sünde für tot. Halte dich selbst für die Sünde für tot. Halleluja. Oh, ich kann das nur wiederholen. Halte dich dafür. Es geht hier um die Entdeckung von Wahrheit. Ich sage hier noch mal einen Satz dazwischen. Der Grund, warum der Teufel so sehr auf den Verstand abzielt, wir haben festgestellt, er ist besiegt. Amen. Aber er ist ein Lügner. Der Grund, warum der Teufel so sehr auf den Verstand abzielt, ist, dass wenn ich einer Lüge glaube, dann ermächtige ich den Lügner. Stimmt das? Ja. Schau, Er sagt, halte dich dafür. Betrachte dich genauso. Amen. Betrachte dich genauso. Es bedeutet für dich, er ist gestorben, er ist auferstanden. Ich bin tot für die Sünde. Halleluja. Wenn wir diese Haltung einnehmen, dann bekommt diese Überschrift eine ganz starke Bedeutung. Lebe ohne Sünde. Amen. Zwei Zitate. Und dann bin ich auch gleich oder bald fertig. Zitat 1. Fülle deinen Geist mit Gottes Wort und du wirst keinen Platz haben für Sünde. Noch einmal. Fülle deinen Geist mit Gottes Wort und du wirst keinen Platz haben für Sünde. Denn wo entsteht Sünde? Hier, nicht hier. Okay? Zweites Zitat. Jesus hat uns nie die Fähigkeit genommen zu sündigen. Er hat uns nur die Fähigkeit genommen, die Sünde zu genießen. Denn es ist doch erstaunlich, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast und du gehst in eine falsche Richtung, das fühlt sich nie gut an, stimmt's? Nie, nie, nie und nimmer. Ich möchte mit zwei Zitaten aus der Bibel die Botschaft zu Ende bringen. Und zwar einmal von Paulus und einmal von Johannes. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Halleluja! Und, denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Halleluja! 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 Und noch etwas vom Apostel Johannes. In 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Halleluja! Ich bin nach meiner Bekehrung nicht mehr auf der bewussten Schiene der Sünde. Aber ich kann dreckig werden, ich kann hinfallen. Aber da gibt es eine wunderbare Botschaft. Du kannst aufstehen. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Amen. Und Kapitel 2, Vers 1 und 2. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Haben wir einen guten Gott? Amen. Halte dich dafür. Nimm diesen kleinen Satz mit. Halte dich dafür. Halte dich dafür. Lebe ohne Sünde. Haben wir einen guten Gott? Bis hierhin Gottes Wort. Oh.